Legt los, jetzt dürft ihr stoppen. In einer englischen Fernsehserie über einen Anwalt namens Horace Rumpole. Ich habe den nie gesehen, aber habe drüber gelesen. In dieser Fernsehserie, da nennt die Hauptfigur seine Frau immer die, der gehorcht werden muss. Das ist irgendwie ein interessanter Gedanke, oder? Und ich gehe nach Hause und dort wartet die, der gehorcht werden muss. Und jemand hat mal gesagt, vertraue keinem Mann, der sagt, er wäre zu Hause der Chef. Er wird auch sonst nicht die Wahrheit sagen. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob das stimmt. Aber eine Frage stellt sich trotzdem. Wer oder was ist die höchste Autorität in deinem Leben? Wer oder was ist diese eine Sache oder Person, mit der du nicht diskutierst oder nicht diskutieren kannst? Vor 500 Jahren entschied ein Priester namens Martin Luther, dass für ihn das Wort Gottes die höchste Autorität ist. Das Wort Gottes, nicht der Papst, nicht die Kirche, nicht die Konzile. Und deshalb war es für Luther wichtig, den Menschen den Zugang zur Bibel zu ermöglichen. Und deshalb hat er die Bibel ins Deutsche übersetzt und das Bibellesen gefördert. Und deshalb steht in unserem Gottesdienst das Wort Gottes im Mittelpunkt. Nein, stimmt nicht. Jesus steht im Mittelpunkt. Aber alles, was wir im Gottesdienst machen, muss auf dem Wort Gottes fußen. Denn nichts von dem, was ich sage, kann und darf jemals so viel Autorität haben wie das Wort Gottes. Finde ich ganz wichtig. Nichts von dem, was ich sage. Ihr kommt ja nicht zum Gottesdienst, um euch die gesammelte Weisheit von Gerrit Hofius anzuhören. Das wird wahrscheinlich auch ein kurzer Gottesdienst. Also ich hoffe zumindest, dass ihr nicht deshalb kommt. Ihr kommt zum Gottesdienst, um aus der Bibel, aus dem Wort Gottes zu hören und zu lernen. Es geht hier nicht darum, eure Zeit mit dem zu verschwenden, was ich denke. Es geht um das, was Gott denkt. Und das hat er uns in der Bibel mitgeteilt. Heute sind wir beim zweiten Teil meiner Predigtreihe über die Theologie der Reformation angekommen. Wie ihr ja schon wisst, gibt es diese vier sogenannten Solas. Ehrlich gesagt, ich habe mit meinem Vater telefoniert und er meinte, dass die Mehrzahl wäre wahrscheinlich Soli. Ich finde, Solas klingt schöner. Also Solas. Die Solas, die Theologie der Reformation gut zusammenfassen. Sola ist das lateinische Wort für allein. Und so haben wir uns letzte Woche Sola Fide, allein aus Glauben, angesehen. In Römer 1, Vers 17 haben wir nämlich gelesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, alleine durch Glauben können wir gerettet werden. Wir können uns den Weg in den Himmel nicht verdienen, nicht erkaufen und schon gar nicht erschwindeln. Wir müssen Jesu Vergebung im Glauben annehmen. Darum ging es letztes Mal. Heute geht es bei unserer Betrachtung der vier Solas um Autorität. Luther trat letztlich dafür ein, dass die letzte Autorität für seinen Glauben eben nicht die Kirche, die Tradition oder der Papst ist, sondern allein die Bibel, das Wort Gottes. Und so ist auch seine bekannte Verteidigungsrede vor dem Reichstag in Worms nicht überraschend. Ich habe sie letztes Mal schon mal gelesen. Nachdem er seine 95 Thesen verbreitet hatte, da wurde er dazu aufgefordert, seine Meinung zu widerrufen. Aber er tat es nicht. Und stattdessen sagte er eben, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Das liest sich für uns so schön. Aber Luther stellte sich damit gegen die Autorität der damaligen Zeit, die katholische Kirche. Diese behauptete, dass die Bibel nicht mehr nicht über der kirchlichen Tradition stehe und dass über allem zunächst das Lehramt und schließlich noch der Papst steht. Übrigens behauptet sie das heute auch noch. Luther dagegen stellte klar, dass die Bibel, das Wort Gottes, die einzige unfehlbare Autorität hier auf der Erde ist. Und deshalb forderten er und die anderen Reformatoren, dass jede Tradition, jede menschliche Autorität und jede Lehre anhand der Bibel bewertet und geprüft werden muss. Genauso wie auch jede Predigt, die ihr hört, ob von mir oder von einem anderen. Jede Predigt muss einer Prüfung anhand der Bibel standhalten. Und wenn das, was ich predige, nicht aus der Bibel kommt, dann ist es keine Predigt, sondern Quatsch. Aber einige der Lehren, die die Reformatoren bei ihrer Prüfung betrachteten, stimmten eben nicht mit der Bibel überein. Es waren Lehren wie beispielsweise der Ablass, das Zölibat der Priester, die Autorität des Papstes, die Sündlosigkeit Marias oder Existenz des Fegefeuers. Übrigens wieder alles Lehren, die die katholische Kirche heute noch vertritt. Luthers berechtigte Kritik wäre also heute noch genauso angebracht wie damals. Es wären vielleicht neue Themen dazugekommen, andere weggefallen, aber grundsätzlich bleibt's. Und für Luther war klar, was der Bibel widerspricht, kann nicht wahr sein. Es ist ein guter Grundsatz. Was der Bibel widerspricht, kann nicht wahr sein. Das Problem war, damals war die Bibel aus dem griechischen und hebräischen Original hauptsächlich ins Lateinische übersetzt worden. Praktisch, ne? Ja. Also in der Sprache der Gelehrten und Leute wie wir könnten damit gar nichts anfangen. Aber Luther war der Meinung, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, Gott durch sein Wort reden zu hören. Nicht nur gefiltert und verändert durch die Kirche und ihre Priester. Also übersetzte er die griechischen und hebräischen Texte ins Deutsche. Und auch wenn die Lutherbibel heute als alt angesehen wird, so war es doch das erste Mal, dass gewöhnliche Menschen in Deutschland einen wirklichen Zugang zum Wort Gottes bekamen. Es wird erzählt, dass Luther zu diesem Zweck häufig Ausflüge auf den Marktplatz gemacht hat, um zu hören, wie die normalen Menschen reden. Und das waren dann die Worte, die er für seine Übersetzung genutzt hat. Er wollte das Wort Gottes einfachen Menschen zur Verfügung stellen. Die Autorität der Bibel sollte unzensiert bei den Menschen ankommen. So, und auch wenn ich ehrlich gesagt damit jetzt nicht unbedingt seiner Absicht entspreche, kann ich bei dieser Reformationspredigtreihe irgendwie nicht anders als Luthers Übersetzung zu nehmen. Das geht irgendwie bei mir nicht so ganz. Und beim heutigen Thema, da hole ich auch noch eine besondere Version hervor. Das Original habe ich nicht gefunden. 1545 war dann doch ein bisschen zu lang her. 1630 ist aber, denke ich, auch okay. Stellt euch vor, ihr könntet nicht euer Handy nehmen zum Bibellesen, sondern müsstet sowas mit in den Gottesdienst nehmen. Die Bibel, Gottes Wort, schön, dass wir es haben. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Sola, nämlich, ich glaube, ihr könnt es euch schon vorstellen, Sola Scriptura, auf Deutsch allein durch die Schrift. Oder anders gesagt, allein die Bibel ist die unfehlbare und gültige Autorität. Weder Priester noch Päpste oder Konzile, nur die Bibel. Wir leben heute in einer Welt, in der das sehr gerne anders gesehen wird. Es wird sehr gerne gesagt, es gäbe keine absolute Wahrheit und dass das, was du für wahr hältst, genauso gültig ist wie das, was ich für wahr halte. Sola Scriptura bedeutet aber, dass all unsere Wahrheit anhand der Bibel bewertet werden muss. Denn nur die Bibel ist die absolute Wahrheit. Aber das hier soll heute kein Geschichtsunterricht werden, sondern eine Predigt. Und ich will euch jetzt auch nicht alles aufzählen, wogegen Luther und die anderen Reformatoren gekämpft haben. Genauso wenig will ich euch heute all das zeigen, was bei der katholischen Kirche noch falsch läuft. Genauso wie was an Unis falsch läuft oder bei anderen Gemeinden falsch läuft oder im Religionsunterricht falsch läuft. Denn ich fürchte, das würde zu lang dauern. Die Frage heute ist eher, was bedeutet dieses Sola Scriptura für uns? Und was und das bringt uns zu 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17. Und dort schreibt Paulus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Paulus schreibt hier an einen jungen Pastor namens Timotheus. Was wir hier haben, ist also ein persönlicher Brief. Wir stöbern hier in der Post eines anderen. Das ist irgendwie seltsam, der Gedanke, oder? Paulus saß zu dieser Zeit in einem Gefängnis in Rom und er wartete gewissermaßen auf seine Hinrichtung. In dieser Situation schickte er seinen zweiten Brief an Timotheus. Also möglicherweise sehen wir in diesem Brief die letzten Worte, die Timotheus von seinem Freund und Mentor Paulus zu sehen bekam. Und Paulus schrieb sie, um Timotheus zu ermutigen und ihn an seinen Auftrag zu erinnern. Und als Teil dieser Ermutigung erinnerte Paulus Timotheus an dessen Vergangenheit. Wie er in einem frommen Elternhaus aufgewachsen war, dessen Fundament das Wort Gottes darstellte. Seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois waren ebenfalls Christen. Sie waren es, die in Timotheus eine gute geistliche Basis gelegt hatten. Laut Apostelgeschichte 16 war Timotheus' Mutter ursprünglich eine Jüdin, während sein Vater Grieche war. Die beiden hier erwähnten Frauen waren also aus ihrem jüdischen Hintergrund heraus zum Glauben an Jesus gekommen. Timotheus selbst war demnach zunächst jüdisch erzogen worden. Damals galt immer die Religion der Mutter. Also die Mutter hat sich durchgesetzt und Timotheus jüdisch erzogen. Und die Heilige Schrift, die er von Kind auf kannte, war also unser Altes Testament. Historiker berichten uns, dass zu dieser Zeit der größte Teil der Weltbevölkerung Analphabeten waren. Also sie konnten weder lesen noch schreiben. Aber jeder jüdische Junge, der älter als 5 Jahre war, lernte lesen, weil die Heilige Schrift für sie so wichtig war. Übrigens ganz ähnlich wie das, was nach der Reformation geschah. Denn Luther und die anderen Reformatoren, denen war es enorm wichtig, dass Christen in der Bibel lesen konnten. Was bringt eine Übersetzung aufs Deutsche, wenn es trotzdem keiner lesen kann? Also wurden Schulen gefördert, damit alle lesen und schreiben konnten. Und während die meisten von uns schon genug Probleme damit haben, eine einzigste Sprache total gut beherrschen zu können, lernte Timotheus damals zweifellos sowohl Griechisch, die damalige Handelssprache, als auch Hebräisch, die Sprache der Heiligen Schrift. Denn sein Studium des Alten Testaments hatte schon in seiner Kindheit begonnen, in einem gläubigen Elternhaus. Aber was sind die Dinge, an die Timotheus und wir hier in Bezug auf das Wort Gottes erinnert werden? Zunächst mal wird uns erklärt, dass die Schrift von Gott inspiriert ist. Inspiriert. Paulus schreibt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Die Bibel ist also nicht nur eines der vielen Selbsthilfebücher. Sie ist nicht nur ein Buch über Moral und sie ist auch nicht einfach nur ein gutes Buch. Die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort. So, das Wort Inspiration hören wir heutzutage in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Maler brauchen Inspiration, Musiker brauchen Inspiration, Autoren brauchen Inspiration. Aber beschreibt das die Art und Weise, wie die Bibel von Gott inspiriert wurde? Nee, in den meisten Fällen meinen wir mit Inspiration eigentlich eher Kreativität, wenn wir eben Inspiration sagen. Aber das ist was anderes. Der Gedanke, der hinter der Inspiration der Bibel steckt, ist ein ganz anderer. Das Wort bei Luther, das er mit eingegeben übersetzt, kommt von den beiden griechischen Wörtern für Gott und atmen. Gott atmete diese Schriften. Gott hauchte sie den Autoren ein. Kann man sich jetzt nicht vorstellen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Also es waren viele verschiedene Autoren, die an der Bibel mitgeschrieben haben. Das wissen wir. Und dennoch wurde alles, was sie geschrieben haben, von Gott eingehaucht. Also wie kann man sich das vorstellen? Stellt euch einen Trompetenspieler vor. So einen, der das richtig gut kann. Die Musik, die er macht, die wird dabei gewissermaßen durch seinen Atem erzeugt. Er nimmt die Trompete in die Hand, hält sie an seinen Mund und benutzt sie dann, um seinen Atem in einen wahrnehmbaren Ton umzuwandeln. Er pustet rein und ein Ton kommt raus. Die Trompete ist für ihn dabei so eine Art Werkzeug. Wenn er jetzt statt einer Trompete eine Flöte nehmen würde, dann wäre es immer noch sein Atem, der den Ton erzeugen würde. Er würde nur ein anderes Werkzeug benutzen, um denselben Atem in einen Ton umzuwandeln. Der Ton würde natürlich anders klingen, hätte aber denselben Ursprung. Und auf eine ähnliche Art und Weise hat der Atem Gottes bei den unterschiedlichen menschlichen Autoren die Bibel erzeugt oder die Worte der Bibel weitergegeben. Es ist derselbe Atem oder derselbe Heilige Geist, aber wir hören ihn auf unterschiedliche Art und Weise. Und deshalb schreibt Mose anders als David, beide schreiben anders als Amos oder Paulus oder Matthäus. Aber letztlich kommt alles aus derselben Quelle, von Gott, durch verschiedene Menschen von Gott. Und auf diese Weise ist die ganze Bibel von Gott eingegeben, von Gott inspiriert. Auch wenn die einzelnen Bücher vielleicht unterschiedlich klingen. Allerdings weiß ich natürlich auch, dass das nicht jeder so sieht. Und dass nicht jeder der Bibel so einen hohen Stellenwert beimisst. Und stattdessen ist der Umgang der Menschen mit der Bibel heutzutage teilweise erschreckend. Leider auch durch Pfarrer, Pastoren, Religionslehrer. Es wird an der Bibel rumgedoktert und rausgestrichen. All das, was nicht gefällt, kommt weg. Das kann scheinbar christlich ablaufen, indem gesagt wird, das Alte Testament wäre nur für die Juden und würde für uns nicht gelten. Also lassen wir es raus. Und dann, damit ist das Wort Gottes schon auf ein Drittel zusammengeschrumpft. Es kann direkter ablaufen, indem gesagt wird, die Bibel würde nur Mythen enthalten und das meiste, was dort steht, hätte gar nicht wirklich stattgefunden. Und wenn das alles gar nicht so passiert ist, dann brauchen wir uns da natürlich auch nicht dran zu halten. Leider machen wir dadurch letztlich Jesus zu einem Lügner, weil für ihn die Berichte des Alten Testaments tatsächlich historische Überlieferungen waren. Und Jesus muss das ja wissen. Aber dann gibt es auch noch Leute, die etwas geschickter an die Sache rangehen, indem sie sagen, ja, das Alte Testament gilt für uns nicht, das hatten wir ja schon. Und Paulus hat ja nur seine eigene Meinung geschrieben. Und Petrus auch, genauso Johannes und Jakobus und wie sie alle heißen. Also brauchen wir uns da nicht dran zu halten. Nur das, was Jesus gesagt hat, gilt wirklich. Und das war ja nicht viel. Das könnt ihr mal überlegen, zu wie wenig man die Bibel da schon zusammengekürzt hat. Aber wir müssen bedenken, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es reicht nicht aus zu sagen, nun, ich glaube, dass ein Teil der Bibel inspiriert ist und tatsächlich Gottes Wort ist. Denn welche Teile sind das denn dann? Die Teile, die dir gefallen? Und die Teile, die dazu führen, dass du dich gut fühlst? Und natürlich nicht die Teile, die dir deine Fehler zeigen, ne? Würdest du dir vielleicht gerne einen Teil der 10 Gebote raussuchen? Wertest du vielleicht Mord und Diebstahl als Verbote Gottes und siehst die Verse über Lügen und Ehebruch eher als einen gut gemeinten Ratschlag? Oder vielleicht auch andersrum? So geht das nicht. Denn die Bibel als Ganzes ist Gottes Wort. Das heißt, auch wenn Mose, David oder Paulus Dinge geschrieben haben, die ich nicht verstehe, die ich nicht einsehe oder die mir nicht gefallen, sind sie trotzdem von Gott eingehaucht und müssen meine Richtschnur sein. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. So, die Bibel ist also inspiriert. Aber warum eigentlich? Haben wir die Bibel, also dieses inspirierte Wort Gottes, damit wir ein schönes Buch haben? Immerhin gibt es da ja Geheimnisse und Intrigen, Romantik und Verrat, Gedichte und Lieder, Philosophie und Theologie, alles eingepackt in hier diesem dicken Buch, das wir Bibel nennen. Hat Gott das also alles inspiriert, damit wir ein schönes Buch haben und damit wir was lesen können, falls uns langweilig ist? Ein gutes Vorbild für Weltliteratur. Nein, es geht nicht nur darum, dass wir etwas Schönes zu lesen haben. Unser Lesen hat auch einen Zweck. Paulus schreibt ja, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre. Das, was wir hier sehen, ist also, dass die Bibel nützlich ist, nützlich zur Lehre. Die Bibel will uns lehren. Wir sollen lernen. Und was sollen wir lernen? Ein Hinweis darauf finden wir in Psalm 119, Vers 160. Da steht, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnung deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Gottes Worte sind die Wahrheit. Und die Bibel als Wort Gottes lehrt uns die Wahrheit. Irgendwann kommt die Zeit, in der wir uns fragen, was ist eigentlich Wahrheit? Ist Wahrheit etwas, das uns von Politikern vorgegeben wird oder von unserem Umfeld oder von unseren Freunden oder vom Internet? Und ist Wahrheit vielleicht sogar etwas, das sich im Lauf der Zeit verändern und an die jeweiligen Bedingungen anpassen kann? Wenn wir uns unsere Rechtsprechung ansehen, dann scheint das genauso zu sein. Was früher falsch war, gilt jetzt als richtig. Was früher verboten war, ist jetzt erlaubt. Durchsetzung der Ehe für alle ist da leider nur eins von vielen Beispielen. Ist Wahrheit also veränderbar? Es wäre schlimm, wenn das so wäre. Denn Jesus verspricht in Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie sollte uns die Wahrheit frei machen können, wenn sich die Wahrheit ständig verändert? Wenn das, was heute wahr ist, morgen nicht mehr stimmt. Jesus hat in Johannes 14, Vers 6 gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist die Wahrheit. Und in Hebräer 13, Vers 8 wird uns erklärt, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Die Wahrheit ist dieselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Wahrheit ist unveränderbar. Und die Bibel will sie uns lehren. Denn dazu ist sie Nütze. Und wie macht sie das? Paulus schreibt, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung. Klasse, ne? Das ist jetzt der Teil, den wir am liebsten rausstreichen würden. Die Bibel ist also Nütze zur Zurechtweisung. Es reicht nicht, dass uns die Bibel die Wahrheit lehrt. Es geht nicht nur um Theorie. Sie soll die Quelle unseres Glaubens und unseres Verhaltens sein. Das bedeutet, dass unser Glaube, den wir aus der Bibel haben und der uns rettet, auch unser Verhalten beeinflussen soll. Und wenn das nicht der Fall ist, dann läuft da was falsch. Von Christen wird gesagt, dass sie von Neuem geboren sind. Sie haben von Neuem begonnen und sie sind eine neue Kreatur. Das beinhaltet auch ein neues Verhalten. Natürlich steht in der Bibel, dass es nicht unser Verhalten ist, das uns die Rettung bringt. Das ist ganz wichtig. In meiner letzten Predigt, letzte Woche, haben wir daher ja auch gesehen, dass wir allein aus Glauben gerettet werden. Sola fide. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Unsere Rettung hängt nicht von unserem Verhalten ab. Aber unser Verhalten basiert auf unserer Errettung. Du wirst nicht Christ durch das, was du tust. Aber wenn du ein Christ bist, dann bestimmt das, was du tust. Und wenn das nicht so ist, dann stimmt da was nicht. Ganz so, wie wir es in Jakobus 2, Vers 26 lesen. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Man kann Christen an ihren Werken erkennen. Es gibt Dinge, die ein Christ tun soll und es gibt Dinge, die ein Christ nicht tun soll, weil sie falsch sind und Gott nicht gefallen. Und diese Dinge lassen sich in der Bibel finden. Gott hat uns nämlich in der Bibel die passenden Anweisungen gegeben. Eine kurze, leider wahre Geschichte dazu. Oder was heißt leider? Eigentlich gut. Ein Mann hatte keinen christlichen Hintergrund. Aber einer seiner Freunde erzählte ihm von Jesus. Und so begann der Mann einigermaßen regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Außerdem hatte ihm sein Freund eine Bibel gegeben und der Mann begann jetzt nach und nach darin zu lesen. Und zu dieser Zeit lebte er unverheiratet mit seiner Freundin zusammen. Eines Nachts lagen sie im Bett und er las in der Bibel. Und dabei las er ein Wort, das er nicht verstand. Also drehte er sich zu seiner Freundin um und fragte, was ist Unzucht? Und sie antwortete, das ist das, was wir tun. Die Bibel möchte Einfluss auf unser Leben haben. Sie möchte uns zurechtweisen. Dazu ist sie Nütze. Die Bibel zeigt uns, was falsch läuft. Aber es ist mehr als das. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, es nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung. Die Bibel ist Nütze zur Besserung. Am nächsten Tag zog dieser Mann bei seiner Freundin aus. Wenn das, was sie taten, Unzucht war und Unzucht falsch ist, dann war ihm klar, dass er die Unzucht stoppen musste. Ziemlich einfach, oder? So muss das sein. Wir sehen in der Bibel etwas, was wir falsch machen, also hören wir damit auf, ändern unser Leben und wir tun das Richtige. Wo liegt also das Problem? Das Problem liegt darin, dass das vielleicht der Grund ist, warum wir unsere Bibel lieber gar nicht erst lesen. Denn wir wollen nicht herausfinden, was wir falsch machen, weil wir weitermachen wollen wie bisher. Oder es ist der Grund dafür, warum wir an der Bibel rumdoktern und Dinge überlesen und rausstreichen, die wir nicht hören wollen. Wir wollen nicht wissen, wie wir unser Verhalten ändern sollen. Aber dann gibt es keine Besserung. Oft reden Menschen darüber, dass wir andere Menschen annehmen sollen, wie sie sind. Und dabei reden sie über Jesu Liebe und seine Vergebung. Das ist gut. Sie erinnern uns an die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde und wie Jesus denen, die sie verurteilen wollten, sagte, dass nur wer ohne Sünde ist, den ersten Stein werfen soll. Und dann sagen uns diese Leute, dass wir genauso sein sollen. Wir sollen andere annehmen und ihnen vergeben, unabhängig davon, wie sie sich verhalten und was sie tun. Und das stimmt. Das ist so, das sollen wir, das müssen wir. Aber was sie dabei vergessen, ist das, was Jesus dann zu der Frau gesagt hat. Als alle anderen Menschen weg waren. Erinnert ihr euch dran? Johannes 8, Vers 11. Da hat er gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Anders ausgedrückt, hör auf, das zu tun, was falsch ist. Und genau das will die Bibel dir auch sagen, oder uns. Hör auf, das zu tun, was falsch ist. Sündige nicht mehr. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Da ist nicht nur neues Leben. Das alte Leben ist auch vergangen und es soll auch schön vergangen bleiben. Die Bibel will uns dabei helfen. Sie will uns auf den richtigen Weg bringen. Und dazu ist sie Nütze. Wir müssen nur darin lesen, die Wahrheit erkennen und uns danach richten. Nicht um gerettet zu werden, nicht falsch verstehen, aber weil wir gerettet sind. Und letztlich lesen wir ja, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Es geht um die Erziehung in der Gerechtigkeit. Es geht darum, dass wir vollkommen sind und zu allem guten Werk bereit. Es geht darum, dass wir das Richtige tun. Dazu will uns die Bibel führen. Manche Menschen sagen, die Bibel wäre ein Buch voller Verbote. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, in der Bibel gibt es viel mehr Aufträge als Verbote. Wenn wir uns mal dazu durchringen könnten, unsere Aufträge zu erfüllen, dann wäre da wahrscheinlich gar keine Zeit mehr, gegen die ganzen Verbote zu verstoßen. Es sind die Aufträge, auf die wir uns konzentrieren sollten und durch die wir das Richtige tun sollen. Und wenn du jetzt einen Auftrag suchst, mit dem du anfangen kannst, Dann versuch's mal mit Galater 5, Vers 22 und 23. Da schreibt Paulus: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Versuch doch einfach mal mit diesen neun Dingen zu starten. Ich glaube, jeder von uns wird sagen, das sind gute Sachen. Versuch mal damit anzufangen und wenn du damit fertig bist, dann komm zu mir und dann werden wir in der Bibel einen neuen Auftrag für dich finden. Es geht darum, dass wir zunächst einmal gebessert werden und uns dann noch bessern. Das ist doch ein gutes Ziel. Denn die Bibel will uns dazu anleiten, mit Gottes Hilfe das Richtige zu tun. Vor 500 Jahren hat Martin Luther den Wert der Bibel neu entdeckt. Und er hat erkannt, dass dieses Wort Gottes die einzige unfehlbare Richtschnur und Autorität für unser Leben ist. Wenn du jetzt wissen willst, was in der Bibel steht, dann habe ich einen ganz einfachen Tipp für dich. Lies sie. Wenn du wissen möchtest, wie Gott über dein Leben denkt, lies die Bibel. Wenn du wissen willst, was Gott von dir will, lies die Bibel. Und wenn du keine hast, meld dich bei mir. Das Problem, das lässt sich leicht lösen. Lies die Bibel. So, und damit es noch mehr bringt und auch deutlich mehr Spaß macht, lies sie doch auch mal mit anderen Christen zusammen. Wir haben hier in unserer Gemeinde zwei Bibelstunden, auch wenn die eine Bibel im Gespräch heißt. Und ganz ehrlich, es macht unheimlich viel Spaß. Also dienstags und mittwochs, kommt, das macht Spaß, das ist richtig fröhlich. Oder such dir einen Hauskreis, in dem du mit anderen in der Bibel lesen kannst. Und wenn du keinen findest, dann melde dich, dann können wir da vielleicht auch irgendwas organisieren oder gründen. Aber lies in der Bibel, alleine und mit anderen Christen. Es ist die Bibel, durch die Gott zu uns redet. Es ist die Bibel, durch die er uns lehren, zurechtweisen, bessern und erziehen will. Und es ist die Bibel, durch die wir Gott kennenlernen können. Also lasst uns das tun. Lasst uns die Bibel lesen und lasst Gott durch sie an uns arbeiten. Denn sie ist wirklich Gottes Wort und deshalb sola scriptura. Amen. Ich würde gern beten und ihr dürft gerne nochmal aufstehen, wenn ihr wollt. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du uns die Bibel gegeben hast. Wenn wir die Bibel nicht hätten, wüssten wir nicht, was du für uns getan hast. Wenn wir nicht in der Bibel lesen könnten, dann wüssten wir gar nicht, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass du uns gerettet hast. Und wenn wir die Bibel nicht hätten, dann wüssten wir gar nicht, wie wir leben sollen. Da würden wir uns immer noch die Köpfe einschlagen. Ich danke dir dafür, dass du das für uns getan hast, dass du für uns gestorben bist und dass du es hast aufschreiben lassen. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dich besser kennenzulernen, dass wir es lernen, in deinem Wort nach der Wahrheit zu suchen, nach der Wahrheit über dich und nach der Wahrheit über uns. Und ich bitte dich darum, dass du uns bei unserem Leben begleitest und dass du uns hilfst, uns voll und ganz von dir führen zu lassen. Denn das, was du für uns vorhast, das, was du für uns geplant hast und das, was du mit uns tun möchtest, das ist gut. Dafür danke ich dir und ich bitte dich um deinen Segen dafür. Amen.